Diese Folge wird unterstützt von der ISH. Auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft findest du Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.
SHK Show, der Podcast für das SHK-Handwerk.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der SHK Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich darf heute bei mir einen Namensvetter begrüßen, Max Zawadzki. Er ist Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Hallo Max.
Hi Max, was geht?
Hey, cool, dass wir heute hier zusammen podcasten können. Zwei Maxe im Podcast, das war bisher immer ein gutes Zeichen. Da werden die Folgen immer sehr gut, wird mir gesagt.
Ja, kann lustig werden, ne? Das Maximale an Potenzial.
Das holen wir heute hier raus. Max, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, hallo zusammen, ich bin Max aus Stade. Das ist in Niedersachsen. Ich habe eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht im Bereich SHK. Habe jetzt im Januar 2025 meine Gesellenprüfung abgelegt und bin jetzt seit Februar angestellter Geselle bei meiner Firma.
Sehr gut. An der Stelle herzlichen Glückwunsch zur absolvierten und bestandenen Gesellenprüfung. Das ist immer schön, wenn eine Ausbildung erfolgreich zu Ende geht und man dann eben auch als Geselle weiter in diesem Handwerk arbeitet. Von daher, ja, schön und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Magst du ein bisschen was zu deiner Firma erzählen, in der du tätig bist? Das war ja auch dein Ausbildungsbetrieb, die Mühlenkamp GmbH in Stade. Ja, was macht ihr genau?
Ja, was machen wir genau? Wir machen eigentlich alles. Sanitär, Heizung, Elektro, Klima.
Komplette Palette.
Ja, komplette Palette so. Ich glaube, die Leute, die das hören, können sich darunter alles Mögliche vorstellen.
Wie groß ist euer Betrieb?
Also wir haben, ich glaube, 5 Leute im Büro sitzen. Mhm. Und darunter ein Meister, 2 Ingenieure. Und Gesellen sind wir, ich glaube, zwischen 10 und 12.
Okay.
Und Lehrlinge haben wir zurzeit 5, glaube ich, oder 6.
Boah, das ist aber eine gute Anzahl an Auszubildenden, ne?
Ja, das ist schon ordentlich. Stark. Also man kann sich nicht beschweren, ne?
Ja, aber ist ja cool. Viele Betriebe kämpfen um Nachwuchs und tun sich schwer, Azubis zu gewinnen, aber dann scheint es ja bei euch ganz gut zu laufen.
Ja, man muss auch sagen, unser Betrieb ist seit 1876. Also der Älteste hier in Stade, sprich dem auch sehr bekannt und sehr verwandt.
Ja. Trotzdem, man muss ja immer neue Wege gehen, auch um Auszubildende für sich zu begeistern und fürs Unternehmen zu gewinnen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema heute. Du hast nämlich während deiner Ausbildung etwas gemacht, was nicht wahnsinnig viele machen, was nicht alltäglich ist, nicht so bekannt ist. Du hast ein Auslandspraktikum gemacht. War es denn ein SHK-Betrieb oder wird es anders genannt? In Valencia in Spanien. Max, ist es ein SHK-Betrieb gewesen?
Also ja, es ist schon ein SHK-Betrieb gewesen. Also die hatten so alles, was wir eigentlich haben, nur halt in einer Garage drin. Ne?
Okay, wir gehen da einen Schritt zurück. Also wie kommt man denn überhaupt dazu, ein Auslandspraktikum in Spanien zu absolvieren?
Ja, also da bin ich halt tatsächlich darauf gestoßen, dass wir im Technologiezentrum in Stade, wo wir unsere ganzen Lehrgänge haben, da waren Flyer auf den Türen aufgeklebt, von wegen Auslandspraktikum in Italien, in Spanien, ich glaube Griechenland war auch einmal mit dabei, oder Niederlande. Und mich hat das im ersten Lehrjahr sehr interessiert und ich habe halt gesagt, so ja, doch, ich halte mir die Option offen.
Ja.
Ne, und dann ich habe die Kriterien nicht erfüllt, weil ich sehr früh angefangen habe. Ich habe mit 16 angefangen, die Ausbildung. Und
muss man da volljährig für sein, oder?
Ja, und mindestens im zweiten Lehrjahr.
Okay.
Also so ist das bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Mhm. So, in dieses Gebiet. Das ist auch alles auf der Website sehr einfach erklärt und die Ansprechpartner bei der Handwerkskammer sind sehr sympathisch und die unterstützen da einen auch.
Okay, du hast dich aber von Anfang an dafür interessiert. Musstest dann ein bisschen warten, bis du älter beziehungsweise in einem weiteren Lehrjahr bist. Wie ging's dann weiter?
Ja, und dann ging's weiter und dann hatte ich mal mein Zimmer aufgeräumt und meine ganzen Sachen sortiert. Ich habe den Ordner vom zweiten Lehrjahr leer gemacht, umgeheftet, sodass ich den Ordner vom zweiten fürs dritte verwenden konnte. Und da ist mir dieser Flyer entgegengeflogen, habe ich gesagt so, Wow, da kann ich doch noch mal eine E-Mail schreiben und fragen, wie das jetzt ist, ob es da genauere Infos zu gibt. Und ja, und noch am selben Tag habe ich die E-Mail zurückbekommen. Jo, lässt sich organisieren. Und war auf einmal ein Gespräch auf Microsoft Teams und dann haben wir uns unterhalten, wie das da alles funktioniert. Und dann war ich auch schon 2-3 Tage später Formulare ausfüllen und habe auch in demselben Tag noch quasi den Überzeugungsbrief an meinen Chef geschrieben.
Der Überzeugungsbrief, also du bist davon ausgegangen, dass du Überzeugungsarbeit leisten musst.
Ja, ich bin davon ausgegangen, dass ich so meinem Chef so erklären muss, ne? Das ist ja immer so, wenn man als Azubi da ankommt, muss man immer sich so rechtfertigen, so, ja, darf ich dies, darf ich das und lächeln und ja, und über die nicht lustigen Witze lachen meistens, um gut rüberzukommen, um das genehmigt zu bekommen.
Aber nicht bei deinem Chef natürlich, ne? Dein Chef macht nicht nur witzige Witze.
Nee, der macht nur witzige Witze, ja, der ist auch immer gut drauf und ja, das lief dann so ab, als ich dann da ankam nach, ich sag's mal so, wochenlange Arbeit und diesen Text zu schreiben, um das vereinzelt zu erklären, was das alles ist.
Ja.
Dieses Auslandspraktikum, wie das gefördert wird, da gibt's ja auch Fördermöglichkeiten. Mhm. Also das fördert die EU mit. Also, ja.
So ein Erasmus-Programm, ne?
Genau, genau.
Also, das ist können wir gleich noch drüber sprechen, wie das finanziert wurde. Aber ja, erzähl die Story mal weiter, wie du dann
bist. Also habe ich diese wochenlang wirklich mich da intensiv damit befasst. Ich habe mir auf YouTube Überzeugungen von anderen Betrieben ausgesucht. Die Videos sind auch ein bisschen älter gewesen und sowas. Und dann auch richtig schön so ein Word-Dokument auch wirklich unten mit Quellenangaben gemacht. Und ich dann meinen Chef irgendwann zur Seite geholt. Ich habe erst meinen Junior-Chef, den Sohn von meinem Chef, angesprochen, wie der das hält und ob er meint, dass das eine gute Idee ist, das zu machen. Und der hat das natürlich bejaht. Also der fand das eine gute Idee. Ja, und dann bin ich irgendwann zu meinem Chef, hab gesagt, Herr Mühlenkamp, ich würde Sie gern was fragen. So, unter 4 Augen. Wir in ein Nebenzimmer gegangen, wo wir auch wirklich unsere Ruhe hatten und ich mit meinem Stapel Papiere und ich ihm dann so erklärt, so, ja, ich interessiere mich seit dem ersten Lehrjahr, hab dann angefangen zu erzählen, wie ich darauf
gleich
gekommen
mal die
bin und sowas.
Ausgepackt, so
genau,
quasi,
und dann hatte ich schon meinen Zettel in der Hand und er hat mich angeguckt, Max, wir sind im Handwerk, was willst du? Ich so, ja, ich würde gerne an einem Auslandspraktikum teilnehmen. Okay. Ich so, das war's? Okay. Wochenlang Arbeit für okay, aber ich nehm's. Ja, cool. Ja, das hatte ich nicht damit gerechnet, dass das so einfach ist.
Ey, stark. Aber ja, klar. Klare Ansage, klare Kommunikation.
Ja.
Aber die Vorbereitung wird dir ja nicht geschadet haben, ne? Da somit wusstest du genau, was auf dich zukommt und hast dich ja wirklich intensiv damit beschäftigt.
Ja, ja. Und was nochmal der Knaller war, dann habe ich meinen Chef gefragt, woher er das denn weiß, ob das vor mir schon jemand in der Firma gemacht hat. Hat er mich angeguckt? Nee, aber ich habe das selber mal gemacht, in meiner Lehre.
Ja,
in Frankreich, in Lyon, glaube ich, war das. Aha. Aber ja. Und dann hat er mir von seinem Auslandspraktikum erzählt und der hat das mit anderen Azubis gemacht aus anderen Ländern und das war eine sehr positive Erfahrung, die er mitgenommen hat.
Okay.
Und ich auch.
Ja, richtig, richtig coole Story. Ne? Also kann man sich richtig schön vorstellen, wie du da mit Stapelpapieren und ich stelle mir es gerade so vor, wie bei den TikTok-Videos, wenn jemand eine Präsentation vorbereitet hat, warum XY und so, hat viele Bilder benutzt und klar gesprochen. So stelle ich mir dich vor, wie du da zu deinem Chef gegangen bist. Hat ja funktioniert.
Ja? Ja, ich hatte keine Bilder, ich hatte sehr viel Text und viele Stichpunkte.
Okay, war zu dem Zeitpunkt dann schon klar, dass es nach Spanien gehen soll oder hat sich das erst dann danach entwickelt?
Also als ich auf der Website angefragt habe und die E-Mail geschickt habe an die Handwerkskammer, standen Griechenland, Norwegen und Niederlande zur Auswahl. Und ich habe gefragt, so weil ich selber ein bisschen Spanisch spreche, habe ich gefragt, wie das denn mit Spanien aussieht, weil in den Jahren davor, waren halt die Partner auch in Spanien. Und da hat mir der Ansprechpartner bei der Handwerkskammer gesagt, ja, da gibt es eine Niederlassung und das wird dahin auch gefördert. Und ich so, top, perfekt.
Und dann hast du dich auf die Suche begeben?
Ja, und da muss man auch vorher sagen, mein Juniorchef war der Meinung nach, es wäre besser, nach Norwegen zu gehen, weil wir ja aktuell das Thema mit den Wärmepumpen haben und sowas. Und und da mein Spanisch besser ist als mein Englisch, würde ich jetzt so behaupten, habe ich mich entschieden so, nee, ich gehe lieber nach Spanien, weil da habe ich die Kommunikation, da ist es für mich einfacher, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und da ist der, sag ich mal, Lerneffekt besser, als wenn ich jetzt Englisch rede und mir erstmal Wärmepumpen-Vokabel auf Englisch beibringen muss.
Ja.
Das ist ja hier in Deutschland alles auf Deutsch.
Ja, klar. Aber spanische Wärmepumpen-Vokabeln oder Fachvokabular, das ging dann oder konntest du dir schneller beibringen, weil du eben schon ein gewisses Vorwissen hattest?
Ja, das ging tatsächlich, weil ich spreche Spanisch. Wir haben 7 Jahre in Spanien gelebt auch.
Ah, cool.
Das war für mich dann quasi,
Heimatbesuch mehr oder weniger.
Ja, das klingt jetzt so nach Urlaub, wenn man das so sagt, aber das war kein Urlaub. Ich muss auch sagen, wir haben in Spanien 7 Jahre gewohnt und da habe ich das Leben in Spanien nur von der schulischen Seite kennengelernt. Also Schulferien, ultra viel und immer draußen und gutes Wetter und in Urlaub fahren und sowas. Und jetzt wollte ich halt die Chance auch nutzen, das Land über die berufliche Seite kennenzulernen. Und das ist ein Unterschied, ne? Also das ist jetzt insbesondere im Handwerk, wenn man sich so denkt, in der Schule kriegt man Hitze frei und ab 30 Grad oder sowas, wenn die Klimaanlagen nicht funktionieren und so. Ja. Und da bist du halt mit 30 Grad auf der Baustelle mit den S3-Schuhen und schwitzt dir einen ab. Und deutsche Haut, ne? Und das Mittelmeer-Klima da, was da unten ist.
Ja.
Ich habe mir echt einen Sonnenbrand geholt da unten.
Oh, glaube ich.
Ich bin da angekommen mit so einer 25er, 30er Sonnencreme von zu Hause aus.
Ja, ja.
Gucken mich die Kollegen da an. Mit 25, du aus Deutschland. Maga, hol dir eine 50er.
Und das war im Frühjahr, ne? Frühjahr 2024, wo du da hingefahren oder geflogen bist, ne?
Ja, und das ist auch, ich würde das auch allen Leuten empfehlen, die sollen sich da über die vergangenen Jahre über die Wetterlage informieren. Also wenn ihr jetzt das macht, je nachdem welches Land, in Spanien ist das so, im Frühjahr ist es immer angenehmer als im Sommer. Weil im Sommer kann man wirklich sagen, da kann man nicht arbeiten. Mhm. Wenn da wirklich, insbesondere im Süden von Spanien, in Andalusien, da hat man in manchen Städten teilweise 49 bis 52 Grad im Sommer. Das ist wirklich heftig und das kostet auch die Einheimischen da viel Energie, sich da noch auf der Straße zu bewegen. Und ich sag's mal so, 30 Grad, das war jetzt erträglich. Wir hatten auch, ich glaube, nur an 2 Tagen 30 Grad, also und da ging das auch, da haben wir auch drin gearbeitet.
Okay. Wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, wie das Handwerk in Spanien dann genauer abläuft. Wie hast du aber dann den Betrieb gefunden, bei dem du dann Praktikum gemacht hast? War das dann Eigenrecherche oder wurde dir da irgendwas vorgeschlagen von der Handwerkskammer?
Also die Handwerkskammer bietet ein Programm an. Da haben sie dann wie ich bereits sagte, so einen Partner in Spanien sitzen. Mhm. Und der sucht halt für dich einen passenden Betrieb aus. Und alles, was dann läuft über dieses Auslandspraktikum, wird über diesen Partner geregelt. Das heißt,
dieser Partner ist es eine staatliche Institution oder auch da irgendwas von den Handwerksorganisationen in Spanien? Wie kann man sich
also
das vorstellen?
Ich habe mich mit dem Partner nicht beschäftigt, weil ich das alles selber in die Hand genommen habe, aber das ist sowas wie eine Organisation, die halt von diesem Erasmus unterstützt wird und dann halt auch Ansprechpartner in jeder Sprache hat und halt in jedem Land.
Ja.
Und die bieten halt an, dass sie dir einen Betrieb aussuchen und bei Problemen oder Krankheiten oder Ausfällen oder allem Möglichen, was im Betrieb eventuell schieflaufen könnte oder Streitigkeiten, wenn man das Auslandspraktikum zum Beispiel abbrechen möchte, weil es nicht läuft oder weil zu Hause was passiert ist, dann läuft alles über die Ansprechpartner.
Du hast es aber selbst dann organisiert.
Genau, ich habe das selber in die Hände genommen und also was man noch dazu sagen kann, ist, man zahlt für diesen Ansprechpartner, ich glaube, das wird ja gefördert mit 1440 Euro, habe ich bekommen. Da zahlt man für den Ansprechpartner, glaube ich, 300 Euro oder 400 Euro, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Okay, und den Rest konntest du quasi für Reisekosten und Unterkunft geben, oder?
Ja, die Handwerkskammer bietet auch an für 500 Euro für diese 3 Wochen Zeitraum, also 3 Wochen ist halt die Zeit gewesen, die halt gefördert wird. Und für diese 3 Wochen Zeitraum bietet die Handwerkskammer halt an, für 500 Euro bei jemandem unterzukommen. Sprich, das ist so ein Seniorenprogramm, da kommt man dann bei einer, sag ich mal, Oma oder auf Spanisch Abuelita unter und unterstützt dann halt die Rente damit. Und dann wohnt man da halt mit dieser Person zusammen.
Leistet dem ein bisschen Gesellschaft und
macht
vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, irgendwas im Haushalt oder was weiß ich. Okay.
So läuft das ab und ich wollte das eben nicht haben, deswegen habe ich alles selber in die Hand genommen.
Ja. Das heißt, du hast selbst dann Betriebe angeschrieben und angefragt, hey, Max hier aus Deutschland, ich würde gerne bei euch ein Praktikum machen. Wie lief da die Praktikumssuche?
Also die Praktikumssuche, ich habe wirklich erstmal spontan auf Google Maps Heizungsfirma, Sanitärfirma, aha, Klimaanlagenfirma eingegeben. Und wenn du Klimaanlagenfirma in Spanien eingibst, dann...
Ich denke, das ist ein boomender Markt, ne? Ich glaube, da gibt es etliche.
Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten so. Und ja, ich dann die Suche verfeinert. Ich habe geguckt, dass man auch Sanitär, Heizung und Elektro in dieser Firma macht, dass halt alles in einem ist, so wie das bei mir zu Hause ist, dass ich mich quasi nicht nur auf eine Sache fokussiere, ja, weil ich dann gerne ein breiteres Spektrum hätte, weißt du? Und ja, dann wurde die Liste immer kleiner an Firmen und ich habe dann einfach angefangen. Ich habe, glaube, 30 oder 40 Firmen angeschrieben und ich glaube, von den 30 oder 40 haben mir 20 geantwortet vielleicht, gerade so die Hälfte.
Ja.
Und von den 20, die dann auch wirklich dieses Auslandspraktikum annehmen, weil das ist so, in Spanien gibt es auch viele Ein-Mann-Firmen, ne?
Ja.
Das sind dann so Leute, naja, das ist halt keine richtige Firma, wo man was lernen kann. Das ist dann so, komm her, arbeiten und...
Ich repariere dir schnell hier was und schraub da was.
Genau, hin. Genau, ja, genau. Und okay, da muss man auch aufpassen, wenn man sich da selber drum kümmert. Das sieht man auch, das erkennt man an der Website, ne? Je einfacher die Website gestaltet ist, desto günstiger ist es quasi und desto günstiger ist es dann halt auch da, wo man ankommt, ne? Ja, aber ich habe dann irgendwann eine sehr schöne Website gefunden, muss ich sagen. Also die Website hat mich überzeugt. Und ich habe gesehen, Kontaktformular und alles und Anfragen für Angebote für Wärmepumpen, Klimageräte, Sanitärinstallationen und sowas, habe ich gesagt. So, das hat mich sehr überzeugt, weil es auch vom Design auch sehr schick war und sowas. Ja. Und ich dann da angeschrieben, ja, ich würde da gerne an diesem Programm, also bei euch ein Praktikum machen, das läuft über Erasmus. Und so viel Glück, wie ich hatte, schreiben die mir zurück. Ja, wir kennen das Programm, wir haben schon mehrfach daran teilgenommen. Und ich so, mega, perfekt.
Sehr cool. Und dann war das quasi eingetütet.
Genau, das war eingetütet, das hat super geklappt. Die kannten das schon, die kannten die ganzen Formulare und sowas. Also habe ich das einfach von der Handwerkskammer, von dem Betrieb in Spanien an die Handwerkskammer geschickt. Die haben mir das unterschrieben zurückgeschickt. Ich habe es unterschrieben, ich habe es rübergeschickt und dann war es alles quasi erledigt. Also das war schon...
Cool. Wie viel Vorlauf hattest du da? Also wie lange hat es gedauert bis Betriebssuche und dann Praktikumstart?
Oh, also ich habe die Überzeugung, habe ich angefangen im Juli, August zu schreiben.
Das ist im Vorjahr, also
genau, 2023. Genau, im August 2023 bin ich ja ins dritte Lehrjahr gekommen, habe dann auch diese Überzeugung angefangen zu schreiben, diesen Stapel Papiere. Das hat dann Wochen gedauert und dann war ich irgendwann mal im November mit meinem Chef darüber sprechen und dann hat er das genehmigt. Und das Problem ist, es ist ein Zeitraum, dadurch, dass es ein Zeitraum von 3 Wochen ist und ich im dritten Lehrjahr bin, die Azubis kennen das ja, im ersten Lehrjahr können die Gesellen mit einem nicht so viel anfangen wie im dritten oder im vierten, ist das halt so gewesen, dass ich Termine hin und her schieben musste, weil ich gefragt habe, so, Leute, ihr ermöglicht mir das ja, aber ich will euch auch so ein bisschen Spiel geben. In welchen 3 Wochen ist weniger geplant? Also wo ist mehr Luft, dass ihr nicht auf mich angewiesen seid? Ne?
Ja.
Und dann hat das da was nicht geklappt und dann wurde das immer verschoben und dann hatten wir dann irgendwann Mitte Januar hatten wir dann einen festen Zeitraum gefunden, wo das dann beiderseits möglich war. Ja, und dann wurde das Dokument nochmal nach Spanien geschickt, nach Deutschland geschickt, nach Spanien geschickt und hin und her.
Ja.
Und ja.
Okay. Auch mit der Berufsschule konntest du es dann gut matchen, dass da in dem Zeitraum eben kein Block war, oder?
Ja, nee, ich habe keinen Blockunterricht. Ich habe wöchentlich Unterricht am Donnerstag gehabt zu dieser Zeit. Und ich habe halt meinem Berufsschullehrer gesagt, so, hey, mich interessiert das. Und wäre das denn in Ordnung, wenn ich für drei Tage vom Unterricht fernbleiben würde? Das hat natürlich einen schulischen Zweck, das ist kein Urlaub, ne? Das ist auch Arbeiten da, ne?
Ja.
So, und der meinte so, ja, das ist ganz toll, der unterstützt das auch, er wünschte sich auch, dass da noch mehr Leute mitmachen würden. Also das war schulisch für mich kein Problem.
Ja.
Im Blockunterricht habe ich niemanden kennengelernt, der das so macht, weil bei uns in der Umgebung machen die, glaube ich, alle einmal in der Schule, also einmal in der Woche zur Schule.
Entdecke die Zukunft des Handwerks auf der ISH vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt am Main. Mit Highlights wie dem Treffpunkt Handwerk oder dem ISH-Festival erlebst du die Lösungen von morgen, die deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen.
Lass uns mal ein bisschen in die Praxis schauen, wie du dann in Spanien das Handwerk wahrgenommen hast. Wie kann man sich SHK-Handwerk in Spanien vorstellen?
Also man kann sich das so vorstellen, in Deutschland, ich komme ja aus einer größeren Firma, ne, wir haben reichlich an Firmenwagen und ein Riesenlager mit wirklich sehr viel Material. In Spanien ist es typisch so, dass man nicht einzelne Grundstücke hat mit einzelnen Häusern. Das hat man in den gehobeneren Vierteln ganz weit oben in den Bergen meistens, wo man dann so eine Stunde in die Stadt fährt. Das ja. Aber da, wo ich war in halt in der Innenstadt, ne?
Also in der Innenstadt von Valencia.
In der Innenstadt von Valencia, ja. Genau. Und da ist das halt so, das sind zwei Garagen gewesen und ein Office-Eingang. Und der Office-Eingang war halt das Büro. Und in den zwei Garagen war halt das Lager und die zwei Firmenwagen, die die hatten. Also das war quasi von einer großen Firma in eine Garage gegangen. Aber ich sag's mal so, ne? Das habe ich auch gelernt bei dem Praktikum und da bin ich echt dankbar für. Dieses Ganze, was wir hier in Deutschland haben, diese Pressen und das alles, was dir so das Leben vereinfacht und ein Spannbock im Transit oder im Sprinter, spielt ja auch keine Rolle. Aber halt die großen Autos mit viel Platz, das haben die dann nicht. Also erstens ist das viel zu teuer für die. Spanien hat ja auch eine etwas schlechtere Ökonomie und Wirtschaft als Deutschland. Und auch dieses minimalistisch gehalten, das hat schon echt einen Eindruck bei mir hinterlassen, dass man auch mit den einfachsten Dingen im Leben sehr zufrieden sein kann. Ne?
Das sind dann so die Erkenntnisse, die man da mitbekommt, die man halt hier nicht mitbekommt, wenn man immer nur im gleichen Teil, in der gleichen, im gleichen Teich, in der gleichen Bubble ist. Was hat dich noch überrascht, begeistert, fasziniert? Wie sind die Arbeitsschritte vielleicht im Vergleich zu dem, wie es du gelernt hast in deiner Ausbildung?
Also, wie ich es gelernt habe in der Ausbildung, ja, wie soll ich das denn sagen?
Also, wenn du mal eine Tätigkeit dir nochmal so in den Kopf rufst, die du da gemacht hast, ich weiß nicht, was ihr genau gemacht habt, ob ihr eher Elektrik montiert oder eine Lüftungsanlage oder was weiß ich. Kannst du das irgendwie vergleichen, zwei Arbeitsschritte, Spanien und Deutschland?
Ja, ich kann es vergleichen. Also hier ist es so, dadurch, dass das halt ein breiteres Ausbildungsmaß ist, sprich wir haben viele Lehrgänge, wo uns viel beigebracht wird. Ich hatte zum Beispiel noch den Schweißlehrgang, der wird ja mittlerweile verkürzt auf eine Woche oder wird ganz weggestrichen. Dann gibt es lieber Wärmepumpenlehrgänge und sowas, über Kältemittel und so. Ist das so, mach mal hier und mach mal da und das klappt schon. Okay. Und ich muss sagen, durch dieses mach mal hier und mach mal da, wenn man es selber macht und dabei auf die Fresse fliegt und Fehler macht, lernt man draus. Also es ist wirklich so.
Ja.
Und in Spanien ist das wirklich so gewesen, die hatten wirklich strukturiert sich gesagt, wir machen das und das so und so. Und dann haben die das auch gemacht. Und nicht, mach mal hier, mach mal da. Mhm. Aber dieses mach mal hier, mach mal da ist bei uns halt so, irgendwann kann man dieses mach mal hier, mach mal da. Also man hat diesen Wechsel an Arbeit. Sprich, heute macht man, ändert man den Kabelbaum bei einer Therme.
Ja.
Und am nächsten Tag muss man einen Verteiler löten, 8 Stunden in der Werkstatt. Und am übernächsten Tag, sage ich mal, fährt man in der Ausbildung Verstopfung mit dem Spülwagen. Sage ich mal, das ist so ein Wechsel von, jetzt bist du in der Situation, musst an die Sachen denken und dann bist du in der Situation, musst an die Sachen denken. Und das gab es in Spanien halt nicht.
Ist es eher tatsächlich konzentrierter auf eine Tätigkeit.
Genau. Wir hatten das zwar so, ich wurde ja mehr so als Läufer eingesetzt, also ich war an einem Tag mit dem, mit einem anderen mit dem. Das ist ja hier in Deutschland auch so bei mir gewesen. Aber ich war die Mehrzeit wirklich mit einer Person mit, also wirklich die 3 Wochen. Das kenne ich aus meinem Ausbildungsbetrieb in Stade nicht. Da sind wir eigentlich so, da wird das morgens immer, wir haben so ein Brettchen und da stehen die Namen von den Gesellen und unten stehen die Namen von den Lehrlingen. Und die werden dann halt zugeteilt von denen, sage ich mal, wenn jetzt einer eine Wärmepumpe macht, kriegt ja keiner aus dem ersten Lehrjahr mit, weil
klar, das muss ja irgendwie sinnvoll geplant sein.
Ist ja genau. Und dann ist das so, klar, irgendwann muss man es lernen. Und ich habe ja angefangen, wo wir bei uns in der Firma den Boom mit den Gasheizungen hatten. Also da stand wirklich das Lager randvoll mit Gasheizungen. Die standen sogar schon im Büro. Ja, und jetzt mittlerweile nichts mehr an Gasheizungen wegen der Politik. Und jetzt stehen da eher so 2-3 Wärmepumpen, die auf Lager stehen. aber da fehlt halt Material wegen den Lieferengpässen und sowas, ne?
Was war deine Haupttätigkeit in Spanien? Gab es irgendeine Tätigkeit, die oder wo du am meisten mitbekommen hast? Oder war es tatsächlich gemischt?
Ja, doch, das war schon sehr gemischt, weil wir machen hier in Deutschland keine Neubauten. Wir machen eher Sanierungen und Renovierungen und sowas. Und in Spanien war das auch wirklich so, wir hatten so 3-4 Neubauten auch gemacht über die 3 Wochen. Und ja, da ist halt das alles ganz anders, ne? Wenn man auf einen Bauplatz kommt, wo nur Steine sind. Und man muss das alles da irgendwie hinzaubern, dass das alles passt.
Okay, ja. Also andere Grundbegebenheiten, die man da vorfindet. Und aber dann, es klappt ja dann trotzdem, auch in Valencia.
Genau. Und was ich auch sagen kann ist, guck mal, hier in Deutschland, wir pressen ganz viel und mein Chef ist davon nicht so sehr begeistert, der würde lieber löten und hart löten und weich löten. In Valencia ist es tatsächlich nur löten gewesen, nur hart löten, also wirklich nur hart löten.
Da hätte sich dein Chef ja wohl gefühlt, ne?
Ja, der hätte sich da wohl gefühlt. Andere Dinge zum Beispiel, die Kosten, so ein Pressfitting, was kostet der, 4 Euro, 3 Euro? Mhm. Da ist man ja so in dem Bereich oder so. Und so ein Lötfitting im Vergleich, ich kenne die Preise nicht so. Ja. Ich werfe das jetzt mal so in den Raum, keine Ahnung, ob das stimmt. Don't judge me.
Ja, alles gut.
Aber dadurch, dass man das halt lötet oder nur biegt, das Kupferrohr, wobei Kupfer wird da ja gar nicht verarbeitet, also das wurde von der Gasleitung verarbeitet. Da waren wir einmal da, haben das verarbeitet und sonst Trinkwasserleitungen werden aus Kunststoffrohren gemacht, ne?
Okay, ja.
Also das ist, ich kann das auch nicht genau beschreiben. Also das ist von Rothenberger so ein Gerät gewesen.
Aha.
Das hat hat vorne so eine Spitze und da presst man Rohr und Muffe drauf. Mhm. Und das wird auf 300 Grad erhitzt und das Kunststoff schmilzt und dann zieht man das ab und drückt es zusammen. Und dann ist es geklebt. Und das wird halt für Trinkwasserleitungen, Heizungsleitungen
Also sämtliche Rohrinstallationen, denke ich, oder?
Genau. So. Und auch Abfluss. Da wird nichts gesteckt. Wir haben ja hier in Deutschland die Steckmuffensysteme von Geberit zum Beispiel, ne? Und da ist das halt wirklich aus PVC. Mhm. Also dieses graue GF-Rohr, ne? Und dann auch wirklich in Durchmessern 100, 200, etc.
Also schon andere Arbeitsweise, als wir es hier machen.
Ja, definitiv. Also ich habe mich erst erschrocken, als der neben mir stand und mit dem Brenner angefangen hat, das PVC-Rohr warm zu machen.
Mit Kunststoff einmal
zu erhitzen. Ja, mit dem Kunststoffrohr einmal zu erhitzen. Also dann habe ich ihn angeguckt, so.
Ja, that's how it works, ne?
Ja, und das ist halt, diese Umstellung gewesen von hier mal eben Gleitmittel rum und zusammenstecken und, ne?
Ja.
Da wirklich mit dem Brenner warm machen und reinschieben und kleben und sowas, ne?
Okay, also sind solche Arbeitsschritte, die du dann auch vielleicht nicht jetzt bei dir im Unternehmen umsetzt, aber zumindest weißt, wie es in anderen Ländern funktionieren kann und was es noch für Möglichkeiten gibt. Was würdest du sagen, was hast du denn wirklich für dich mit nach Hause genommen nach diesem Praktikum? Konntest du irgendwas für dich in die Ausbildung transportieren, was dir geholfen hat, vielleicht jetzt auch weiter in deiner Ausbildung und vielleicht jetzt auch für deinen Beruf als Geselle?
Ich kann sagen, ich bin ein positiver Mensch bei der Arbeit. Ich habe meine Tage, wo ich schlecht drauf bin oder eine schlechte Woche habe. Ist klar, hat jeder Mensch, ne?
Ja.
Aber ich bin von Natur aus immer, ich sorge für Stimmung auf der Baustelle. Und ich muss auch sagen, das ist in Spanien genauso gewesen. Also in Spanien haben alle für Stimmung gesorgt. Die haben sich angeschrien, die haben dann gelacht zusammen und dann in der Mittagspause haben sie sich umarmt und sowas. Und da wird ja begrüßt, ne? Mit 2 Küsschen oder halt so eine Halbumarmung.
Ja, ja.
Ja, und hier ist das halt so ein bisschen so, moin, was geht?
Ja, ja.
Oder wenn man dann da angetanzt kommt, so, hallo, was geht ab? Dann sorgt man halt immer für Humor und so den einen oder anderen Lacher, um die Stimmung halt ein bisschen lockerer zu gestalten. So. Und da ist das halt total locker gewesen. Aber ja, was ich gelernt habe, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses, es geht auch mit billigem Material. Ne? Zum Beispiel, wir hatten da eine Bohrmaschine von Parkside. Und ich habe nachher zu Hause geguckt, was die kostet. Das ist ja Lidl-Eigenmarke.
Ja, genau.
Lidl-Eigenmarke, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, und ich glaube, was hat die gekostet? 100 Euro?
Und möglich.
Ganz ehrlich,
ja.
Es hat funktioniert mit dieser Bohrmaschine für 100 Euro. Aha. Es ist zwar jetzt im Vergleich zu Makita, wir haben ganz viele Makita-Akkubohrmaschinen und auch die von Bosch. Klar macht die das schneller und es ist einfacher mit einem Akku und sowas. Aber die Parkside hat es genauso getan. Und auch die, die Schellen, das sind ja hier so hochwertige Schellen mit gummiert und alles. Und ja da sind es halt einfache Schellen. Das ist halt ein gegossenes Stückchen und das mit, ist mit einem Gewinde. Da drehst du das wirklich mit dem Gewinde rein und es hat auch funktioniert.
Okay, ja. Ist dann die Frage, wie sieht es mit der Langlebigkeit immer aus? Ne? Also wie lange halten dann solche einfachen Schellen? Das ist dann halt in 3 Wochen vermutlich nicht so ganz zu checken, wie sieht es mit der Langlebigkeit aus. Aber klar, für den Moment passt es und reicht es. Ne? Und dann ist es eben dieser Minimalismus so ein bisschen. Und wenn ich dich da richtig verstehe, so der Gedanke, ja, es muss nicht immer das größte, teuerste, was weiß ich, Material oder Werkzeug sein. Man kann auch mit einfacheren Mitteln einen guten Job einfach machen.
Genau, ja. Was ich zur Langlebigkeit sagen kann, ist, wir hatten da 2, 3 Baustellen, wo die auch wirklich das Haus mit hochgezogen haben. Okay. Und die Schellen waren immer noch drin und die Rohre waren gerade.
Ja, okay.
Und es hat alles funktioniert. Ne? Ja. Es hat nirgendwo rausgetropft. Also von daher kann ich sagen, es funktioniert. Ne?
Max, was würdest du denn sagen, was bringt es für einen Betrieb? Jetzt bist du natürlich in der Rolle als Azubi dort gewesen, bist jetzt Geselle, aber du kannst es, denke ich, trotzdem ein bisschen beurteilen, gerade weil du ja auch viel mit anderen Azubis zu tun hast. Was kann sowas bringen, wenn man das als Betrieb seinen Azubis auch anbietet, wenn man da nicht erstmal wochenlang was vorbereiten muss, eine Präsentation vorbereiten muss, um sich da sowas zu trauen. Kann ja sein, dass Betriebe sagen, hey, wir bieten sowas unseren Auszubildenden an, mal für ein paar Wochen im Ausland zu arbeiten. Was kann das bringen?
Ja, also das bringt Erfahrung mit ein und halt einerseits diesen Werbeeffekt, den man bei Azubi-Gewinnung wieder machen kann. Das ist ja in vielen Bereichen im Handwerk schwer, Azubis zu gewinnen und Leute, die sich fürs Handwerk interessieren. Das ist nicht einfach so. Wir kennen das ja. Wir sind ja selber auf Azubi-Messen und sowas, Azubi-Speed-Dating oder den MINT-Veranstaltungen. Die Möglichkeit, dann von einem Auslandspraktikum zu erzählen, ist halt immer schön, wo die Leute auch gerne zuhören. Und da macht man ja auch Bilder und die schauen sich dann gerne Bilder an oder man kann halt einen Videospot davon machen oder man bekommt auch von der Handwerkskammer, wenn man das macht, ein Siegel für den Betrieb.
Okay.
Den kann man sich dann auf die Website packen und dann ist man quasi zertifiziert beziehungsweise hat so eine Bestätigung, dass man Partner an dem Programm von Erasmus Plus war und den Azubis halt die Möglichkeit gegeben hat beziehungsweise den Azubis die Möglichkeit bietet.
Anders gefragt, wenn uns jetzt Azubis hören, die sagen, hey, ich würde sowas auch gerne mal machen, weiß jetzt aber nicht, ob es bei mir im Betrieb sowas schon mal gab oder ob meine Handwerkskammer solche Programme irgendwie anbietet. Was würdest du da empfehlen? Wie geht man dieses Thema an?
Also, wenn man sich da generell für interessiert, bei der Handwerkskammer im Umkreis informieren oder da, wo man die Lehrgänge hat, informieren, in der Schule nachfragen, ob die davon was wissen, ob die damit Erfahrungen gesammelt haben. Und dann auch ein paar Erfahrungsberichte durchlesen. Die sind ja, glaube ich, bei der Handwerkskammer auf der Website zu sehen. Zumindest arbeiten die da dran. So war der letzte Stand.
Also speziell jetzt bei deiner Handwerkskammer Lüneburg-Stade, oder?
Ja. Genau, Braunschweig, Lüneburg-Stade. Ja, und dann sonst einfach den Betrieb fragen, ne? Also ich habe es sehr aufwendig gemacht. Ich habe da halt diesen Überzeugungsbrief da geschrieben, weil mir nicht klar war, ob das jetzt für die gute Idee ist, ne? Aha. Weil die müssen ja diese 3 Wochen, die man weg ist, auch bezahlen mit dem normalen Lehrlingslohn. Da fällt man halt 3 Wochen weg. Ne? Und so ein Lehrling kostet ja auch an Lehrgängen, an Berufsschule und sowas. Klar. Und wenn man dann nochmal 3 Wochen nicht da ist und, sag ich mal, keine Einnahmen für die Firma generiert, sieht das die eine oder andere Firma vielleicht schon kritisch. Ne? Aber es ist halt schön für den Azubi, ne?
Absolut, absolut. Und ja, ich glaube, da muss man sich dann ganz ehrlich mal überlegen, was überwiegt jetzt da die Vorteile oder die Nachteile? Ich glaube, in deinem Fall, du hast Eindrücke bekommen, die du sonst nicht bekommen hättest. Du konntest in Spanien ein bisschen deine Lebensfreude versprühen und das dann auch wieder mit in deine Arbeit in Deutschland bringen. Und man hat damit einfach mal Erfahrungen gesammelt. Ja? Wenn jetzt sowas komplett in die Hose geht und komplett schief läuft, dann kann man immer noch überlegen, macht man sowas nochmal oder woran hat es gelegen? Aber ich glaube, wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, funktioniert es in der Praxis bei mir.
Ja, genau. Und wichtig zu sagen ist auch noch hier, die Handwerkskammern bieten diese Auslandspraktika für Azubis, Gesellen und Meister an. Also man kann auch wirklich, da kann man auch wirklich dann, das wird dann anders gefördert und wird auch anders bezahlt und sowas. Aber das wird halt für diese, also unsere Handwerkskammer, wo wir halt sind, ne, die bietet es halt für die Leute an oder halt für die Betriebsinhaber, sprich für die Chefs. Cool.
Also kann eigentlich jeder, der möchte, sich für sowas oder sich für sowas interessiert, sich da Informationen einholen und dann vielleicht auch mal für 3 Wochen in Spanien, Norwegen, Griechenland etc. mal unterkommen.
Genau. Und wenn man, und wenn man halt, sag ich mal, ein Land hat, wo man schon verwandt ist mit der Sprache, zum Beispiel Dänemark oder so, oder Polen oder whatever, Spanien, einfach fragen. Auch wenn die Länder nicht gelistet sind in diesem Jahr, einfach fragen, schadet nicht und was passiert Schlimmeres als, haben wir gerade keine Partner. So.
Cool. Sehr schön. Max, damit gehen wir eigentlich auf die Zielgerade und wir schließen so diesen Blog Auslandspraktikum ein bisschen ab. Mich würde noch ganz allgemein interessieren, was macht das SHK-Handwerk für dich aus? Was ist das Besondere daran?
Überstunden.
Ja, ehrlich.
Ja, nee, also kannst du das konkretisieren?
Naja, ich meine, du hast den Beruf jetzt 3,5 Jahre gelernt. Vielleicht fangen wir so an, warum hast du diesen Beruf gelernt? Welche Motivation hast du dahinter gehabt?
Ja, also die Motivation war halt, ich wollte halt nach der Schule, nach der 10. Klasse nicht weiter Gedichtsanalyse machen.
Verstehe ich.
Und da habe ich gesagt, also, jo, ich bin handwerklich begabt und sowas, ne? Wo ich dachte, ich kann was handwerklich, ne? Und dann, wo die gesagt haben, hier, Bohrmaschine, da die Leitung, Schellen, da lang. Und ich so, hä? da merkt man dann schon, man lernt wirklich. Also in der, im ersten Lehrjahr lernt man jeden Tag was Neues dazu, ne? Ja, und ja, für mich war das halt nach der 10. Mir war halt nicht klar, ob ich irgendwann was studieren will. Das ist mir auch immer noch nicht klar. Man hat ja auch die Möglichkeit, ne? Also wenn man dann den Meister macht, dann hat man ja quasi ein gleichgestelltes Abitur. Und dann öffnet sich einem wieder der Weg zum Studieren. So, ich wollte halt handwerklich was machen, so. Und erst wollte ich Dachdecker machen, aber dann habe ich mir so überlegt, so, ah, gut, bei Regen und sowas und bei schlechtem Wetter muss ich nicht haben jetzt unbedingt. Und dann die ganzen Dachziegel da hochschleppen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich war ja,
klar.
Wo ich aber mich da
mit 15, 16 wenig Ahnung, wenig
Plan. Genau. Und ich mit 15 dann mir das angeguckt.
Ja.
Oh, Dachdecker wäre schon cool, ne? Und Papa so, nein, Dachdecker nicht, dann hast du Rücken und sowas. Ja, gut, habe ich bei SHK auch, aber...
Heizungskessel, kein Problem.
Jo, 400 Kilo der Buderus, der blaue. Oh, ja.
Okay, nee. Aber dann ist es das SHK-Handwerk geworden. Und du bist ja dabei geblieben, also es muss ja dir doch irgendwas dann gegeben haben, ne?
Ja, also Papa hat dann gesagt so, ja, komm, geh doch zu Mühlenkamp. Aha. Die haben bei uns die Heizungsanlage eingebaut. Ja, und cool. Das wird in Zukunft ein interessanter Beruf sein, sprich was Klimawandel und sowas angeht. Hat er recht gehabt.
Ja.
Ne? Und wir hatten 2018 die Heizungsanlage bei uns zu Hause eingebaut. Und ja, und dann habe ich einfach mal die Bewerbung hingeschickt und dann halt im Bewerbungsgespräch gesagt, so, yo, wir haben auch eine Kundenkarte bei euch. Ihr habt bei uns die Heizungsanlage eingebaut und sowas.
Perfekt.
So, und dann hieß es halt so, yo, komm mal vorbei hier, unterschreiben.
Ja, da stehe ich mir den Chef vor, der sagt, Max, wir sind im Handwerk, hier, unterschreiben.
Ja, genau.
Ach, cool.
Ja. Ja, und dann kann ich sagen, im ersten Lehrjahr, ich mit 15, ne, von der Realschule gekommen, ich wurde echt durchgenommen im ersten Lehrjahr. Also ich kann sagen, meine Vorgesetzten sagen auch, die haben wirklich aus einem Kind einen Erwachsenen gemacht, einen jungen Erwachsenen. Sprich, was Verantwortung angeht und sowas. Also das lernt man wirklich. Sprich, dafür ist halt eine Ausbildung gut, ne? Wenn man so im direkten Kontakt mit Kunden steht und fremden Leuten, die von dir erwarten, dass du wirklich Ahnung hast davon. Und wenn du denen halt so, sag ich mal, Blödsinn erzählst, von wegen, wir hätten gerne schneller warmes Wasser. Und du dann sagst im ersten Lehrjahr, ja, das geht ja, weil sie haben ja eine Zirkulationsleitung. Der Kunde geht hoch, mein Geselle guckt mich an. Du gehst da jetzt hoch und sagst dem Kunden, dass er keine Zirkulationsleitung hat und dass er genauso lange auf warmes Wasser warten wird, wie er das davor gemacht hat. Und ich so, oh Gott, peinlich.
Ja, okay.
Und diese Situationen machen dann halt einen eben selbstbewusster und
man
fängt an, so über die Dinge mehr nachzudenken, ne? Und das alles zu vertiefen. Und dann passieren solche Fehler irgendwann nicht mehr, ne?
Sehr schön. Max, dann würde ich sagen, wir beschließen unseren Podcast für heute. Jetzt haben wir knapp eine Dreiviertelstunde aufgezeichnet. Das ist eine schöne Länge, aber ich fand's sehr entspannt, mit dir hier drüber zu quatschen, wie du so in Valencia gearbeitet hast und wie du da deinen Chef versucht hast zu überzeugen. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke. Darf ich noch was sagen?
Ja, Logo.
Also nochmal an die Azubis, ne? Leute, wenn ihr da Angst habt, da hinzugehen und so, ne? Und euch Stress macht, oh Gott, alleine. Erstens kann man das mit einem zweiten Azubi mitmachen, das ist kein Problem. Mhm. Da gibt es auch weitere Erfahrungsberichte von bei meiner Handwerkskammer zum Beispiel. Und es ist so, wenn man wirklich für 3 Wochen in einem fremden Land ist, dann lernt man Leute kennen, so oder so. Ob es Urlauber sind, einheimische Studenten oder da gibt es heutzutage zahlreiche Apps von ja. Meetup, Trip, BFF und sowas. Also auch Leute, die da für einen Urlaub hinfahren aus der ganzen Welt. Man muss sich da wirklich keine Sorgen machen. Wenn man mit dem Mindset reingeht, ich lerne jemanden kennen oder ich mache neue Freunde und schließe neue Freundschaften, dann passiert das auch. Wenn man sich da ein bisschen so Sorgen macht, klar, ist normal. Ich habe mir selber Sorgen gemacht hier vor dem Podcast. Ist mein erster Podcast, ne? aber man muss da ganz locker reingehen und so. Und ja. Die Erfahrung macht einen auch noch erwachsener, als man sich schon dafür hält.
Max, schön, dass du das nochmal geteilt hast. Und diesen Tipp können wir nur weitergeben. Da mutig sein und wenn man Bock drauf hat, ausprobieren und machen.
Genau.
So, das würde ich mal als Schlusswort für den heutigen Podcast nehmen. Und nochmal, danke Max, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend und wie gesagt, bis bald.
Bis bald, ciao.
Danke dir, ciao.
Das war's mit der SHK-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt von der ISH. Auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft findest du Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.